Willkommen beim Podcast Gesundheitspolitik im Fokus. Mein Name ist Heike Scholten und ich freue mich, heute mit zwei Ständeräten aus der Zentralschweiz unter der Kuppel des Bundeshauses in Bern über die Gründe für und Hintergründe eines nationalen Krebsplans für die Schweiz zu sprechen. Ich begrüße sehr herzlich Erich Ettlin und Damian Müller. Erich Ettlin und Damian Müller, so könnte man sagen, feiern in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum im Stöckli. Beide wurden im Jahr 2015 in den Ständerat gewählt. Damian Müller vertritt den Kanton Luzern und ist Mitglied der Fraktion FDP Die Liberalen. Erich Ettlin ist für den Kanton Obwalden im Ständerat und ist Mitglied der Die Mitte-Fraktion. Sie beide sind auch Mitglied der Parlamentarischen Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit, SGK, des Ständerates, die aktuell von Ihnen, Herr Müller, präsidiert wird. Herr Ettlin, Herr Müller, herzlich willkommen. Schön sind Sie da.
Danke.
Danke.
Jedes Jahr werden in der Schweiz mehr als 40.000 neue Krebserkrankungen diagnostiziert und über 17.000 Krebstodesfälle verzeichnet. Tendenz steigend. Nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleibt Krebs die zweithäufigste Todesursache. Dank großer Fortschritte bei der Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge haben sich aber auch die Überlebenschancen und die Lebensqualität krebskranker Menschen in den letzten Jahren erheblich verbessert. Dennoch stehen wir vor wachsenden Herausforderungen. Sie gehen auf eine Kombination von verschiedenen Faktoren zurück, wie unter anderem auf die demografische Entwicklung, wir werden immer älter, unseren Lebensstil aber auch auf genetische und biologische Faktoren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert deshalb ihre Mitgliedstaaten auf, sogenannte nationale Krebs- und Kontrollpläne zu entwickeln, die die Aktivitäten aller an der Krebsbekämpfung Beteiligten wirksamer aufeinander abstimmen soll. Das Ziel, den zunehmend komplexen Herausforderungen koordiniert zu begegnen. Zudem hat die Europäische Union seit 2021 den sogenannten Europe Speeding Cancer Plan. In vielen Ländern wurden Maßnahmen bereits aufgegleist und implementiert. Herr Ettlin, die Schweiz hat keinen solchen Plan. Warum nicht?
Ja, der Bundesrat hat gesagt, er hätte ja mal eine Strategie gehabt und es sei OncoSwiss, die das ja mache. Aber ich glaube, was der Bundesrat unterschätzt, ist, dass OncoSwiss eine private Organisation ist, die nicht die Mittel des Staates hat und der Staat müsste hier stärker eine Rolle übernehmen, auch koordinierend. Gerade in der Schweiz, wo das Gesundheitswesen in Kantonen angesiedelt ist. Und deshalb hat man auch Forderungen gestellt, auch einen Vorstoß, dass hier der Bund eine stärkere Rolle einnimmt. Ich glaube, diese Konstellation, dass der Bund das Gefühl hat, OncoSwiss macht es ja schon, aber OncoSwiss selber sagt, uns fehlen auch die Mittel, um langfristig genügend zu machen, ist ein Grund dafür.
Ja, ich glaube, erwähnt werden ja die nationale Strategie zur Prävention nicht übertragbarer Krankheiten, die Qualitätsstrategie des Bundes. Es sind Maßnahmen in der Antwort vom Bundesrat auf Ihre Motion hin erwähnt worden, die ausreichend wären. Aber Sie sagen, das reicht einfach nicht aus. Der Bundesrat sagt ja, wir haben eigentlich schon genug.
Ja, ich glaube, was vor allem auch OncoSwiss dann sagt, ist, die sehen ja ihre Aufgaben. Das geht, Sie haben es erwähnt, Früherkennung. Es geht vor allem auch um Cancer Survivor. Mhm. Also das Feld ist breit und dieser nationale Plan, der deckt das einfach nicht ab, zu wenig spezifisch, zu breit, da ist zu viel drin. Und hier besteht der Bedarf, gerade wenn man die Zahlen ansieht und das Bedürfnis, besteht der Bedarf, dass man für die Krebserkrankungen viel spezifischer einen Plan macht, als jetzt einfach in einer nationalen Strategie für alle nicht übertragbaren Krankheiten.
Herr Müller, im Februar 2024 wurde die Motion Nationaler Krebsplan auch vom Nationalrat angenommen. Der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Gesundheit, BAG, hat nun den Auftrag, eben diesen zu erarbeiten. 12 Monate sind seither vergangen. Wo stehen wir denn da?
Das ist eine exzellente Frage. Wir sind uns ja bewusst, dass eben die Schweiz bekanntlich nicht das schnellste Land ist, wenn es um die Erarbeitung von Strategien geht, um Pläne oder Gesetze. Und meistens ist es ja dann eigentlich gar nicht so schlecht, weil unter dem Strich immer etwas Handfestes und üblicherweise auch etwas Überlegtes herauskommt, wenn man etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Zumindest ist das bei uns jeweils im Ständerat großmehrheitlich so, mit einem Augenzwinkern ausgedrückt. Aber Spaß beiseite, man muss schon klar festhalten, dass wir eigentlich immer noch nirgends stehen. Auch wenn der Bundesrat auf eine Interpellation von mir erwähnt hat, dass er irgendwo im Jahr 2026 dann mit einem Krebsplan kommen wird, muss man sagen, es geht A, viel zu lange. Und zweitens muss man auch festhalten, dass eigentlich die Koordination innerhalb der Akteure auch viel zu wenig Gewicht hat innerhalb der Bundesverwaltung. Und was für mich eigentlich ganz klar fehlt, sind die umsetzbaren und konkreten Maßnahmen, wie eben dann auch diese Ziele unter dem Strich erreicht werden. Aus meiner Sicht braucht es hier auch ein zentrales Register, das unter den 13 kantonalen und auch regionalen Krebsregister vereint ist. Aber wenn ich jetzt sehe, was der Bundesrat Mitte oder Ende Januar 2025 wieder lanciert hat, dass er das stoppt, dann muss ich ehrlich sagen, dann glaube ich nicht daran, dass der Bundesrat wirklich begriffen hat, wo er eigentlich ansetzen muss. Und wir brauchen diesen nationalen Krebsplan, damit wir unter dem Strich eben den Menschen in diesem Land wirklich auch einen Mehrwert bieten können.
Also wir brauchen ihn eigentlich dringender als das, was wir heute in der zeitlichen Pipeline sehen.
Ja, und für mich ist es einfach unverständlich, warum das man so lange braucht. Es ist ja nicht so, dass wir etwas komplett Neues machen, sondern man kann aufbauen, auch an den Erfahrungswerten aus dem Ausland. Wenn wir schon immer uns darauf verifizieren, dass das Ausland auch gut ist, dann kann man das Gute daraus nehmen, aber das Schlechte soll man weglassen. Also ich verstehe es nicht, aber vielleicht hat die Verwaltung eine gute Begründung. Dato heute kann man sagen, immer wenn die Verwaltung nicht vorwärts macht, sagt sie, sie hat noch zu wenig Ressourcen. Ich glaube, Erich Wettlin und ich sind hier sehr wohlgewillt, wieder nachzufragen und auch den nötigen Druck zu verleihen.
Wunderbar. Lassen Sie uns jetzt auf einige Themen vertiefter eingehen. Ich mache eine kleine Einführung. OncoSwiss wurde schon erwähnt. OncoSwiss spielt eben hier eine ganz besondere Rolle, wenn es eben um diesen nationalen Krebsplan geht. OncoSwiss gilt eben als die Plattform für die Koordination und Förderung der Krebsbekämpfung. Unter dem Dach von OncoSwiss kommen die verschiedenen Akteure im Bereich der Onkologie zusammen. Im November 2024 hat OncoSwiss den sogenannten Masterplan 2025 für die Schweizer Krebsversorgung präsentiert. In diesem Plan werden 7 Themenbereiche adressiert, also das ist auch ein dickes Programm, das kann man schon sagen, wenn man sich mit dem mal beschäftigt hat, die basierend auf einer Bestandsaufnahme in der Schweizer Cancer Community prioritär angegangen werden müssen. Also man hat breit abgeholt von OncoSwiss, was dann eben in diesen Masterplan 2025 eingeflossen ist. Die Themenbereiche reichen von der Primärprävention über genügend Fachkräfte für die Onkologie bis hin zum standardisierten Datenaustausch. Ich möchte mit Ihnen über 3 andere Themen sprechen. Die Früherkennung, den gleichen Zugang für alle Patientinnen und Patienten zu innovativen medizinisch notwendigen Therapien und über die Nachsorge. Starten wir mit der Früherkennung und der Prävention. Beide sind wichtige Bestandteile eines nationalen Krebsplans. Durch landesweite Präventions- und Screeningprogramme können Krebserkrankungen früher erkannt werden, was die Heilungschancen erhöht und im besten Fall die Behandlungskosten senkt. Die Früherkennung hat den größten Einfluss auf die Verbesserung der Überlebensraten. Geht es nach OncoSwiss, haben im Jahr 2032, das ist ja dann eigentlich auch schon bald, 90% der Zielgruppen der für Früherkennung empfohlenen Krebsarten Zugang zu entsprechenden Programmen. 50% der Zielgruppen nehmen auch an eben diesen Früherkennungsprogrammen teil. Herr Müller, teilen Sie das Ziel der Schweizer Cancer Community? Sie haben ja dazu im vergangenen Herbst, Sie haben es gerade eben schon angesprochen, eine Interpellation eingereicht. Wo liegen heute die Probleme?
Die Probleme, die sind aus meiner Sicht vielfältig, insbesondere aber fordere ich, dass man eben auch immer bei solchen Projekten Prioritäten setzt. Und da muss man klar sagen, dass immer noch ungenügende Antworten vorliegen. Für mich sind eigentlich 7 konkrete Prioritäten zu setzen. Die erste Priorität ist klar, der Primärprävention von Krebserkrankungen. Dann auch die Krebsfrüherkennung, der Zugang zu den optimalen Krebsbehandlungen. Leben mit und nach Krebs. Das ist auch immer wieder ein Thema, das von den Betroffenen klar postuliert wird. Die Behebung des onkologisch spezialisierten Fachkräftemangels, die Stärkung der Patientenversorgung durch klinische Forschung und am Schluss ist es eben auch die effiziente Erfassung, Weiterleitung und Nutzen von krebsspezifischen Patientendaten. Ich bin vollumfänglich davon überzeugt, wenn wir eben mit diesen Daten, die natürlich auch verschlüsselt sind, dann die Resultate hervorrufen können, dass wir viel die bessere Wirkung im Ziel erreichen, dass die Menschen, die von Krebs betroffen sind, auch wieder geheilt werden, weil wir dann wissen, wie der eine Krebs vielleicht bei einem anderen funktioniert. Und das sind für mich entscheidende Faktoren.
Kommen wir noch auf die Früherkennung zu sprechen. Also es geht ja auch um Screenings. Ja? Das ist ein Thema gewesen, auch in Ihrer Motion. Und im nationalen Krebsplan soll ja der Hebel für die Umsetzung von flächendeckenden Screening-Programmen eben der Hebel sein, dass es umgesetzt wird, in der ganzen Schweiz zugänglich und eben nicht nur in einigen Kantonen. Wird das hinkommen? Passt das?
Ja, als Vorbemerkung muss ich sagen, es zeigt sich einfach wieder einmal mehr, dass die Schweiz ein absoluter Flickenteppich ist, der wenig strukturiert ist und schlussendlich unter dem Strich eben nicht denjenigen hilft, die eben schlussendlich das Screening machen wollen. Und da braucht es wirklich nun Handhabung, dass die Koordination dringend verbessert werden muss, damit die Menschen, die wirklich auch ein nationales Krebs-Screening-Programm haben möchten, dass denen das ermöglicht wird.
Herr Ettlin, bei Ihnen im Kanton in Obwalden, da gibt's ja bis dato kein qualitätsgesichertes, beispielsweise Brustkrebs-Screening. Warum macht der Gesundheitsdirektor nicht vorwärts?
Da müssen Sie ihn fragen. Aber um ihn in Schutz zu nehmen, das, was Damian Müller gesagt hat, ich glaube, es ist ein Problem des Flickenteppichs. Sobald ein typisches Beispiel ist ein kleiner Kanton, das gäbe zwar die Chance, innovativ zu sein, also in diesem Sinne ist Ihre Frage berechtigt, man könnte sagen, gerade in Obwalden könnte man mit wenig Aufwand etwas machen. Auf der anderen Seite ist die Onkologie für die Obwaldnerinnen und Obwaldner ist in Luzern angesiedelt, also die gehen dann ins Luzerner Kantonsspital und ich kann mir vorstellen, dass, ohne dass ich es weiß, oder, dass da der Gesundheitsdirektor denkt, dass müsste eigentlich Luzern anbieten, oder? Dass die Obwalnerin können das dort machen, dass hier die Koordination nicht stimmt und dass natürlich auch die Mittel in einem kleinen Kanton immer begrenzt sind. Mhm. Das entschuldigt nicht, dass man einen innovativen Weg machen könnte, aber es ist sicher die Erklärung dafür. Und ich glaube, das wird man überall finden. Irgendein Kanton macht vorwärts, der andere schaut auf den Nachbarkanton. Heute müsste ich sagen, es kommen jetzt, wir werden morgen in der Sitzung wieder besprechen, regionale Spitalverbünde, regionale Gesundheitszentren. Und ich glaube, in diesem Rahmen könnte man das noch viel einfacher und besser machen. Aber soweit ist es noch nicht und deshalb ist es in Obwalden vermutlich so, wie es ist.
Eben im Kanton Luzern geht es vorwärts und die Kantone könnten, sollten, müssten eigentlich zusammenspannen. Sehen Sie die Möglichkeit auch darin, weil wir haben ja gehört, es geht möglicherweise noch ein bisschen, auch wenn Sie dem Bundesrat und dem BAG Dampf machen, sehen Sie denn die Chance, dass dieses Zusammenspannen der Kantone, Sie beiden sind jetzt ja sehr nah aneinander, stehen könnte, bevor der nationale Krebsplan auf dem Tisch liegt und dann auch umgesetzt werden kann?
Ja, die Eigenschaft der Innerschweiz ist eben so, dass natürlich der Kanton Luzern der größte ist. Und die etwas kleineren, bescheidenen Kantone, die mögen es nicht immer, wenn der Kanton Luzern vorweggeht. Deshalb ist es gut, dass wir vor allem auch im Bereich der Spitalplanung gut überregional zusammenarbeiten. Luzern hat grosse Schritte gemacht, insbesondere mit Pink Cube, also diese kostenlose Brustuntersuchung oder auch Schulimpfungen. Mhm. Und wenn wir vorher natürlich davon gesprochen haben, dass wir uns einerseits nerven am Föderalismus, dann ist eben der Föderalismus auf der anderen Seite auch wieder eine Chance. Also wenn wir mit den Kantonen zusammenarbeiten und dort Pilotprojekte vorantreiben, dann ist es eben auch eine Chance, dass man diese Pionierleistung schlussendlich auf das nationale Gebiet eskalieren kann. Das ist für mich ein wichtiger Schritt, der getan werden muss. Wenn ich aber wieder die bundesrätliche Antwort auf meine Interpellation lese und gleichzeitig sehe, dass sie monieren, dass sie keine gesetzliche Grundlage haben, dann frage ich mich natürlich schon auch, ob dem Bundesrat und der Verwaltung der Mut fehlt oder ob sie einfach nicht wollen. Ich finde, hier wäre der Pragmatismus angebracht, weil am Schluss geht es darum, dass man die Menschen, die wirklich Krebs haben, dass man das früh erkennt, dass man das heilen kann, weil die Folgekosten, die sind natürlich immens. Und deshalb ist eigentlich das Bundesamt gut beraten, jetzt wirklich einen Schritt vorwärts zu machen und nicht zuzuschauen, weil es ist immer dann, wenn Einzelfälle dann plötzlich in den Medien sind, dann kann es schnell gehen und sonst schaut man zu.
Herr Edlin, fehlt der Mut?
Nein, ich glaube nicht. Also, Damian Müller hat es gesagt, in Zentralschweiz ist ein typischer grosser Zentrumskanton, grosse Zentrumstadt, mit Ausstrahlung auf die kleinen Kantone. Und ich glaube, da darf er eine Lead-Funktion spielen. Und die kleinen Kantone wie Obwalden wären gut beraten, sich anzuhängen, oder? Weil es macht ja keinen Sinn, wenn 2 Kilometer weiter über der Grenze findet ein Screening statt und hier nicht. Ist man abhängig, auf welcher Seite der Grenze man wohnt. Ich glaube, das Verständnis wäre schon da, nur man muss es auch noch tun. Und wir können auch als nationale Politiker nicht genug auch darauf hinweisen, regionalisiert. Wir sprechen ja nicht überall und sofort der Nationalisierung das Wort, oder? Und sagen, jetzt muss man nationale Vorschriften machen. Ich glaube, die Regionalisierung wäre schon ein großer Schritt. Und also muss man immerhin sagen, die Zentralschweiz macht etwas, auch Obwalden ist daran, sein Spital in die Dachholding des Kantonsspitals Luzern zu überführen. Nidwalden hat es schon gemacht, da passiert viel. Jetzt muss aber noch die Gesundheitspolitik nachfolgen, sagen, wir sind ja eigentlich ein grosser Raum und unsere Leute sollten und unsere Menschen die gleichen Bedingungen haben wie die über der Grenze.
Wir kennen in der Schweiz 7 Wirtschaftsregionen, also könnte man auch 7 Gesundheitsregionen machen.
Weniger.
Weniger.
Also ich finde, 7 ist schon viel. He? Aber der Weg müsste in diese Richtung gehen.
Kommen wir jetzt, wir waren im Themenkontext Früherkennung und Prävention, kommen wir noch zu den Impfprogrammen, die ja hier auch eine Rolle spielen, wenn wir über den Krebsplan sprechen. Europäische Krebspläne sehen eben die Förderung von Impfprogrammen vor. Im Masterplan 2025 ist zum Thema Impfung nichts zu lesen. Warum fehlt das Kapitel? Ja. Wäre es nicht die einfachste Form der Prävention, zumindest für einige Krebserkrankungen?
Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, das hat man gesehen aus der Vergangenheit, dass Impfungen ja zum Teil auch in Verruf geraten sind. Man muss aber sich auch wieder vor Augen führen, dass natürlich vor allem, jetzt mal gelinde gesagt, das Potenzial, das wir eigentlich haben in der Krebsbekämpfung, noch nicht ausgeschöpft ist. Und Impfungen können effektiv auch ein wichtiges Mittel dagegen sein. Das fehlt im Masterplan und hat aus meiner Sicht also noch einen deutlichen Nachholbedarf, damit wir diese Möglichkeit eben auch schaffen, weil es ja unter dem Strich nicht einfach eine willkürliche Impfung ist, sondern man hat erwiesene Bereiche, wo man sieht, dass dies dann eben nützt. Und wenn wir nur einer Person damit helfen, die es dann wirklich nimmt, dann ist dann schon sehr viel getan.
Genau, wir können vielleicht ein Beispiel machen. Die HPV-Impfung beispielsweise wurde eben entwickelt, um verschiedene HPV-bedingte Krebsarten, wie beispielsweise Gebärmutterhalskrebs, zu verhindern. Ganz einfach, indem die Infektion mit dem Virus reduziert wird. Herr Edlin, vielleicht möchten Sie ergänzend.
Ja, ich glaube, es ist genauso. Wir haben jetzt in dieser Corona-Zeit, wir erleben das ja ständig jetzt auch mit dem WHO-Vertrag und das ist unglaublich, die Widerstände, die da sind. Es ist vielleicht laut und nicht mengenmäßig viel, aber es ist sicher laut. Ich in meinem Kanton habe große Impfskepsis, das ist wirklich ein Problem. Und ich glaube, man muss aufklären, muss hier wieder einen Weg gehen und den Sinn dieser Präventionsmaßnahmen erklären. Aber es ist ein komischerweise ein heikles Thema geworden. Es ist heute schon fast gefährlich, dem Impfen das Wort zu reden. Wir haben hier eine Aufgabe. Ich glaube, da kann auch die Wissenschaft, OncoSwiss und so weiter, aber auch die nationalen Behörden können aufzeigen, die Vorteile auch für die Menschen und natürlich ja nicht das Gefühl aufkommen lassen, es bestehe ein Zwang. Oder das ist der Impfzwang. Also hier ist etwas passiert in den letzten 3-4 Jahren, das nachhalt. Und da, glaube ich, darunter leidet auch die Prävention im Bereich Krebs.
Also das heißt, wir müssen noch ein bisschen die Schweigespirale brechen, um wirklich diesen Mehrwert von Impfungen gegen Krebserkrankungen wieder in den Fokus zu
erklären, Transparenz. Es braucht halt da einfach Zeit. Man wird immer Leute haben, die das Gefühl haben, da sei jetzt Bill Gates, der dahinter stecke. Wir müssen einfach die Mehrheit, die große Menge der Leute abholen und hier erklären. Es ist total schade, dass es so ist, aber es ist nun mal eine Realität.
Sie haben jetzt OncoSwiss erwähnt, die dort eine Rolle spielen könnten. Welche anderen Akteure sehen Sie da außerdem noch, um eben an die Bevölkerung zu gelangen in diesem Aufklärungsthema?
Ja, es sind sicher weniger die Industrie, wo man dann das Gefühl hat, ja, die wollen verkaufen. OncoSwiss ist eine unverdächtige Gruppe, es sind natürlich die Menschen und die Ärzte und Ärztinnen, die am Schluss die krebskranken Menschen begleiten, betreuen und erzählen können, was die Schicksale sind. Man könnte auch Testimonials haben, Leute hinstellen und sagen, schaut, das ist nicht schön und es hätte mir geholfen, wenn. Ich glaube, es braucht glaubwürdige Gesichter und das haben wir. Und natürlich am Schluss auch der Bundesrat und Parlament und die Kantonsregierung, die hinstehen und erläutern, dass es eine gute Sache ist.
Kann man da die Krankenkassen auch mit in die Pflicht nehmen, Herr Müller?
Ja, natürlich gehören die eben auch zu den wichtigen Playern, weil es unter dem Strich ja eben auch um Präventionsmaßnahmen geht. Und diesbezüglich glaube ich schon, dass eben auch im Bereich der Prävention die Krankenkassen einen wesentlichen Auftrag haben.
Sie haben auch ein Interesse daran. Also ich meine, am Schluss ist jede verhinderte Krebserkrankung viel Einsparung für die Prämienzahler und Prämienzahlerinnen. Also jedes Interesse, gute Prävention zu machen. Und deshalb kann man sie ebenfalls in die Pflicht nehmen. Das ist so.
Okay, kommen wir von einem eher angebotsorientierten Thema auf den Zugang zu etablierten Therapien, auch zu klinischen Studien. Hier ist ja Ziel ein rascher und chancengleicher Zugang zu evidenzbasierten und innovativen Therapien zu erlangen, was heute nicht unbedingt der Fall ist. Als ein möglicher Grund gelten die rasanten therapeutischen und chirurgischen Entwicklungen, mit denen sich Krebserkrankungen behandeln lassen und für die den Zugang auf grünes Licht von Behörden und Kostenträgern angewiesen sind. Der rechtliche Rahmen scheint Mühe zu haben, hier mit dem Tempo des, sagen wir mal, medizinischen Fortschritts Schritt zu halten zum Leidwesen der Patientinnen und Patienten. Die Zulassungsverfahren werden als langwierig und intransparent beschrieben. Herr Etlin, was genau ist denn da langwierig und intransparent?
Wir haben die Swiss Medics und die ersten Prüfungen machen und dann haben wir die Bundesbehörden, also BAG, die dann die Preisfindung machen. Und Swiss Medics behauptet und sagt immer, wir sind schnell im internationalen Verhältnis, sind wir so schnell wie alle anderen auch. Es braucht eine Gesundheitsbehörde, die das prüfen. Problem sei die Preisfindung. Ich glaube, wir sind daran, oder? Wir haben immer wieder Gespräche, lassen uns auch vorstellen in der Kommission, wo liegt es, was können wir machen? Wir haben jetzt das Kostendämpfungspaket 2, wo neue Modelle kommen, Tag 0 und so weiter. Wir versuchen, das wirklich zu machen, das aufzubrechen. Der Weg der Preisfindung ist sicher ein Problem, wo wir nicht gut sind im internationalen Vergleich. Das Zweite, was ich höre auch, ist, dass natürlich die Industrie später in die Schweiz kommt oder dass andere Länder größere Märkte früher bedient werden mit innovativen Medikamenten oder mit innovativen Mitteln, um die Krankheiten zu bekämpfen. Also es hat mehrere Faktoren. Wenn wir das Gespräch suchen, hören wir immer, von allen Seiten, eigentlich läuft es, das läuft. Aber sicher haben wir ein Thema noch bei der Preisfindung.
Kommen wir darauf zu sprechen, Herr Müller. Ist es nicht auch ungerecht, dass im sogenannten Off-Label-Use von Therapien die Betroffenen vom Gutwill ihrer Krankenkasse abhängig sind? Gemeint ist mit Off-Label-Use der Einsatz eines Wirkstoffes im Einzelfall außerhalb der Zulassung oder vor seiner offiziellen Erstattung. Ich erkläre jetzt das, Off-Label-Use, kein einfaches Wort, wenn er in anderen Fällen eben hilfreich sein könnte als im ursprünglich Gedachten. Einige Kassen zahlen, andere nicht. Was oder wer muss sich denn da bewegen, damit es hier vorwärts geht?
Ja, es ist ja eigentlich so, dass die Krankenversicherer im Einzelfall eben auch mit den Pharmaunternehmen verhandeln und schlussendlich den Entscheid über die Vergütung treffen. Und die großen Krankenversicherer, das muss man ihnen zugute lassen, die haben in diesen Bereichen ein großes Know-how und teilen dies dann auch über die geschaffenen Branchentools, wie wir informiert wurden, und damit alle Versicherer eben auch die gleiche Datengrundlage haben und zugreifen können. Und da ist eigentlich eine große Vereinheitlichung geschaffen worden. Aber das größte Problem in meinen Augen, das hat der Kollege Ettin auch schon angesprochen, ist natürlich eben die Zulassung von Swissmedic. Wenn wir wissen, dass im Schnitt fast ein Jahr es dauert, bis das BAG ein neues Medikament auf die sogenannte Spezialitätenliste setzt, erst dann sind alle Krankenkassen verpflichtet, es dann auch zu vergüten, dann geht das einfach viel zu lange. Und da frage ich mich natürlich dann überhaupt nicht, wenn eben diese innovativen Produkte erst am Schluss bei uns in der Schweiz landen, weil es dann einfach viel zu lange und zu kompliziert ist. Und zum Glück gibt es aber in diesem Bereich jetzt Bewegung. Das Parlament ist ja im Moment dran, dass eben die sogenannten lebenswichtigen Medikamente eine vorläufige Vergütung für einen provisorischen Preis einzuführen haben. Und dann, glaube ich, haben wir auch die Möglichkeit, dass wir hier schneller kommen. Aber weniger erfreulich, und das ist halt einfach auch so, ist die Entwicklung bei der Einzelfallvergütung. Sie haben es angesprochen, die auch den Off-Label-Use umfasst. Und da hat der Bundesrat ja meines Wissens im letzten Jahr die entsprechenden Forderungen angepasst und damit eben auch leider neue Probleme geschaffen, als sie gelöst. Es gibt nun also fixe Preisabschläge und auch der Verhandlungsspielraum zwischen den Krankenversicherern und der Pharmaindustrie wurde extrem verkleinert. Bin nicht überzeugt, dass dies wirklich dann der Mehrwert für die Patientinnen und Patienten gibt, oder? Es ist im Moment immer der Kampf, der sterilisiert wird zwischen Pharma und Preis. Aber unter dem Strich geht es um die Patientinnen und Patienten. Es geht um die Versorgungssicherheit. Wenn jemand betroffen ist von Krebs, hat er nur ein Ziel, so schnell als möglich wieder geheilt zu werden, respektive, dass er diese Medikamente, die Hochspezialisierten, kriegt. Die sind unter dem Strich verdammt teuer, Entschuldigung dieser Ausdruck, aber das interessiert dann niemand. Sie wollen den Zugang, und es ist unsere Aufgabe, den Zugang zu diesen hochqualifizierten, spezifischen Medikamenten zu schaffen, dass die Bevölkerung davon profitiert.
Also Ihre Aufgabe, und damit meinen Sie, das Parlament muss da auch Druck, mehr Druck machen. Und wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann geht es eigentlich auch darum, dass es schneller vorwärts geht als parallel mit dem nationalen Krebsplan.
Ja, wissen Sie, die Frage stellen Sie korrekt. Es geht immer schneller und wir machen Druck. Wir machen seit Jahren Druck. Sie haben es ganz zu Beginn erwähnt. Rettlin und ich sind seit 10 Jahren in diesem Parlament. Seit mehr als 10 Jahren hören wir, was wir Druck machen müssen. Und ich stelle einfach auch in anderen Bereichen, als Beispiel als Präsident von Swissmedtech, immer wieder fest, es geht immer darum, dass die Verwaltung viel zu lange hat, weil sie dann noch irgendwo sich absichern muss, weil sie irgendwo ein Vertrauen haben muss, dass sie irgendwo noch nicht abgedeckt haben, weil sie nicht schuld sein wollen. Sie sind ja nicht schuld, weil ja diese hochspezialisierten Produkte, egal ob Medtech oder Pharma, bereits eine Zertifizierung haben, bereits getestet wurden und somit auch die klinischen Studien wirklich zeigen, dass sie in dem Sinne auch gebraucht werden können. Das verstehe ich nicht, warum dass man dann auf Kosten der Bevölkerung, auf Kosten der Kranken schlussendlich nicht vorwärts macht.
Ja, das ist vielleicht, Herr Ettlin, ein schöner Übergang, denn wenn wir über innovative Therapien diskutieren, dann diskutieren wir ja vor allen Dingen eben über den Preis. Nicht gesprochen wird aber über den persönlichen Wert für die Betroffenen. Herr Müller hat es angesprochen, dass der Bedarf ist groß, und auch nicht über den gesellschaftlichen Mehrwert, wenn die Menschen wieder zurück in den Alltag und in die Arbeitswelt durch die Behandlung finden. Wieso findet dieser Diskurs eigentlich nicht statt?
Er müsste schon stattfinden. Ich glaube, um zurückzukommen auf die Frage, wieso nicht mehr Druck, der Gesetzgeber hat ja die Kriterien festgelegt. Das sind die WZW-Kriterien, Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit. Und daran misst man ja neue Therapieformen. Und dort ist die Frage, sind die wirksamer als die bestehenden. Das ist immer dieser, auch der therapeutische Quervergleich. Wenn eine neue Therapieform kommt, muss man schauen, soll man jetzt für das mehr bezahlen, auch wenn es nur das Gleiche, also nur in Anführungszeichen das Gleiche bietet, wie das, was schon auf dem Markt ist. Vielleicht, also da hat der Gesetzgeber die Regeln ausgelegt. Und die Anwendung durch die Verwaltung ist dann die Frage, sind sie zu langsam, was Herr Müller sagt? Ich glaube, es ist so, zu kompliziert, das Seine. Aber in diese Überlegung ein muss auch der Gesamtnutzen gehen. Oder da müsste auch die Begründung, dass ja, wenn man mit einem, ich sage jetzt mit vereinfacht gesagt, mit einer Spritze das Leiden heilt, statt jahrelang immer Medikamente zu nehmen, dann wäre ja ein Mehrpreis absolut gerechtfertigt, ist das, was Sie meinen. Und vor allem, wenn die Menschen dann in die Arbeitswelt zurückkommen und nicht ausfallen, ist das ja auch ein Wert. Ich glaube, das muss einfließen in diese Überlegungen. Aber ist klar, das ist schwierig, oder? Das sind dann Modelle, die vielleicht auch die Verwaltung überfordern.
Genau, die Idee wäre, dass man das Argumentarium, was ja sicherlich evidenzbasiert auch stimmt, erweitert und nicht immer diesen Fokus eben auf den Preis hat. Kommen wir zu einem weiteren Thema, das auf der Agenda bei der Entwicklung des nationalen Krebsplans steht. Das Stichwort lautet Cancer Survivorship, beziehungsweise eben Leben nach einer Krebserkrankung oder mit einer Krebserkrankung. Als Ziel steht im Raum, dass im Jahr 2032 in allen Kantonen wirksame Unterstützungsangebote für Menschen, die mit und nach Krebs leben, verfügbar sind. In der Nachsorge sind beispielsweise Angebote gefragt, die das Selbstmanagement der Betroffenen unterstützen oder eben die Gesundheitskompetenz erhöhen. Solche Angebote sind gemäß OncoSwiss heute nur teilweise in die Versorgungsstrukturen integriert. Herr Edlin, in Anbetracht der Hochrechnungen für die Schweiz wird es bis ins Jahr 2030 mehr als 500.000 Cancer Survivor geben. Wie optimistisch sind Sie, dass die flächendeckende Integration solcher Angebote in die Versorgungsstruktur gelingt und tatsächlich auch umgesetzt wird?
Muss ich eine Skala nennen von 1 bis 10?
Zum Beispiel?
Nein, 7. Ja, ich glaube,
es warum hängt, die 7?
Nein, es hängt auch stark zusammen mit der Regionalisierung. Ich glaube, wir sind wieder im Ausgangspunkt, dass man sagt, kleine Kantone müssten dies dann aufgleisen. Jetzt hat Obwalden gar keine Onkologie im Spital. Also wird man mit Luzern zusammen suchen, kann man das, es geht ja dann der Weg über die Onkologie, dann die Cancer Survivor sind vermutlich diesen Weg gegangen und da kennt man sie, es ist die Frage der Daten, die man hat und was macht man nachher, man lässt sie nicht einfach gehen und sagen, jetzt schaut selber, was ihr macht. Der Bedarf ist sicher da, ist auch erkannt und ich bin schon sehr hoffnungsfroh, dass wir mit EFAS, das wir angenommen haben, dass man über die einheitliche Finanzierung von ambulant und stationär auch die integrierte Versorgung stärkt. Und damit in eine integrierte Versorgung gehört auch der Cancer Survivor. Also der Weg, den jemand macht, der an Krebs erkrankt, bis zu seinem Ableben, quasi man begleitet ihn. Auch Versicherer kann ich sprechen für die, die sagen, wir müssen einfach den Menschen und unsere Kunden begleiten auf ihrem Weg vom Gesundsein, krank werden, krank sein und dann wieder gesund werden, begleiten. Und ich glaube, wenn man etwas erreichen will im Gesundheitswesen, muss man die Menschen auf ihrem Weg begleiten. Und der Cancer Survivor ist ein typisches Beispiel, den sollte man nicht einfach vergessen, sondern sonst kommt er über eine andere Tür wieder rein mit anderen Krankheiten. Das nützt uns nichts. Ich bin da optimistisch, dass man es erkennt. Umsetzen, bin ich überzeugt, geht nur über Regionalisierung und integrierte Versorgung.
Also auch da wieder Zusammenarbeit. Herr Müller, wir kommen um diese Frage leider nicht herum. Wir haben das Kostendämpfungspaket schon angesprochen. Können wir uns das leisten? Oder anders gefragt, welche Entscheidungskriterien brauchen wir, damit hier investiert wird, wenn eine reine Kostenbetrachtung eben zu eng gefasst wird?
Ja, die Frage ist eigentlich eher, können wir es uns leisten, nicht zu investieren? Das ist für mich die Frage. Und Investitionen beispielsweise, wie vorher auch besprochen, in die ganze Krebsprävention gehört eben auch zu den kosteneffizientesten Maßnahmen, die es im Gesundheitswesen gibt. Und wenn wir den Zugang, den Patientinnen und Patienten zu den neuen Medikamenten, wie auch vorher erwähnt, verbessern, dann verhindern wir dadurch eben auch die Folgekosten, die entstehen, wenn sie zu lange auf die Medikamente warten müssen. Und die kurzfristigen Sparmaßnahmen, wenn die sich am falschen Ort bewegen, dann haben wir eben unter dem Strich langlebige Probleme bei den Patientinnen und Patienten. Und deshalb haben wir ja jetzt eben auch im Kostendämpfungspaket substanzielle Einsparungen, insbesondere im Medikamentenbereich, zu erwarten. Das ist in der Tat halt einfach auch ein wichtiger Schritt. Und somit ja, wir können und müssen am richtigen Ort die Investitionen tätigen.
Das ist sicher so. Ich glaube, niemand würde es abstreiten. Das versteht sich von selbst, dass die günstigste Gesundheitsversorgung ist die, die dafür sorgt, dass die Leute nicht krank werden. Und da haben alle ein Interesse daran. Die Frage ist der richtige Weg. Welche Prävention ist gut? Soll man Plakate aufhängen, du solltest dich mal testen lassen? Oder kann man die Menschen mit anderen Ansprachen besser aufnehmen? Es kommen spannende Modelle wie integrierte Versorgung im Jura, im Jurabogen, wo man profitiert, wenn die Leute nicht krank werden. Also die Leistungserbringer kriegen eine Entschädigung und sind daran interessiert, nicht eingreifen zu müssen, weil sie am besten keine Kosten haben, sondern entschädigt werden pro Kopf. Und in diesem Denken, wenn das kommt, das muss man noch vergrößern. In diesem Denken haben alle Leistungserbringer Interesse daran, dass die Menschen nicht krank werden. Dann kommt die Prävention. Und da kommt der Anreiz auch für die Leistungserbringer. Bitte macht Prävention, sorgt dafür, dass ihr gesund lebt und nicht krank werdet, weil wir dann auch profitieren.
Genau, Sie haben jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, nämlich alle Akteure im Gesundheitswesen können ja alles geben, um die Krebsbelastung in der Bevölkerung zu reduzieren oder eben die Lebensqualität von Betroffenen zu erhöhen. Nun gelten aber, und ich glaube, das sollte man wirklich nochmal betonen, nun gelten aber 30-50% der Krebserkrankungen eben als prinzipiell vermeidbar. Unter anderem durch einen, wie es im Volksmund heißt, gesunden Lebensstil. Im Fachjargon ist dann eben die Rede von Primärprävention. Der Begriff ist schon mehrfach gefallen. Und ich frage jetzt Sie beide, im Mindset der Liberalen geht es hier um die Eigenverantwortung. Wie sieht diese Primärprävention bei Ihnen aus, Herr Müller? Und was sind Ihre primärpräventiven Maßnahmen, Herr Ettlin? Wer möchte zuerst?
Ich würde sagen, der Jüngere beginnt. Ja, willst du starten? Nein, Spaß beiseite. Also für mich gibt es eigentlich drei Punkte. Ich treibe jeden Tag Sport, ich esse gesund und versuche genügend zu schlafen.
Hut ab.
Und nicht ärgern. Aber das hast du heute.
Nach Kommissionssitzungen oder während Kommissionssitzungen kann es das geben, aber das, ja, ich gehe davon aus, dass ich ab und zu auch andere ärgere. Also dann ist das wieder im Gleichgewicht.
Herr Ettlin.
Ja, jeder versucht, einen gesunden Lebensstil zu haben. Leider tun das nicht alle. Das ist das eine. Die Frage kommt, und deshalb haben Sie den Liberalen zuerst gefragt, soll der Staat
ja,
jetzt...
Ja, Sie durften wählen.
Ja, ich bin ja auch, denke ich, auch liberal. Soll der Staat schubsen, also weniger Zucker oder Zuckersteuer? Wir haben diese Themen kommen jetzt, oder? Soll man die Leute bestrafen, die nicht gut auf sich schauen? Wir haben das Thema des Übergewichts. Aber persönlich ist natürlich für mich schon gesunde Ernährung ein Thema, ist in der Session nicht immer wichtig, Sport. Aber auch, ich glaube, und da hilft einem natürlich die Betreuung über den Hausarzt, dass man seine eigene Geschichte kennt. Habe ich ein Risiko in der Verwandtschaft, Herz, was auch immer. Und mache ich entsprechende Untersuchungen, bin ich da ein bisschen sensibilisiert. Und das, bei mir ist das jetzt der Hausarzt oder die Hausärztin, mit der ich das Gespräch führe, die sagt, das ist gut für dich, mach hier eine Darmspiegelung, da wäre gut, wenn du das machst, das ist weniger nötig. Da ist man, glaube ich, auch auf Leute angewiesen, die das ich auskennen. Und ich mache ständig, wenn im Parlament die Gesundheitsbetriebe, die Leistungsbringer für uns Parlamentarier einen Check vorsehen, das ist immer einmal im Jahr in der Session, in der Wintersession, dann gehe ich dann rüber, ein Hautscreening und so weiter. Ich glaube, wenn die Angebote da sind und man auch darauf hingewiesen wird, würden das viele machen. Das sollte man auch noch mehr machen.
Also Vorsorge und ja. Der Hausarzt spielen auch
eine zentrale Rolle. Ich brauche auch eine Information, was für mich jetzt gezielt ist. Kann nicht alle drei Monate einen Fullcheck machen, oder? Und deshalb braucht es hier Informationen von Gesundheitsfachpersonen, die einem darauf hinweisen, das oder jenes wäre gut für dich.
Herr Müller.
Ja, ich glaube einfach, oder wie Rettin und ich, die im Gesundheitswesen uns auskennen, die wissen, was es auch zum Teil wirklich braucht. Wir sind uns gewohnt, vielleicht vom einen oder anderen Präventionsmechanismus dann auch teilzunehmen. Aber es gibt natürlich eben auch diese Menschen, die wollen gar nichts davon wissen. Und da bin ich überzeugt, da braucht es eben Anreizsysteme. Und wenn sie dann selbst verschuldet auf die Kosten der anderen, die schauen, ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, dann habe ich schon erdenkliche Mühe, weil dann ist eben auch die Solidarität plötzlich nicht mehr auf diesem Niveau, die wir das uns wünschen. Und deshalb glaube ich, es braucht eben den Mix zwischen Prävention, aber auch gezielten Anreizen, damit die Menschen, sie funktionieren halt übers Portemonnaie, dass sie dort auch etwas für sich herausholen können, wenn sie auch etwas für ihre Gesundheit tun.
Also wir müssen auch über die Verhaltenssolidarität Absolut. Sprechen und nicht ja. nur über die finanzielle Solidarität ja. und möglicherweise sogar noch mehr denn je.
Das wäre eine spezielle Sendung wert. Also da würden wir, ein ganz schwieriges Thema, aber natürlich berechtigt, dass man die Frage aufbringt. Was ich noch vergessen habe, wir haben jetzt auch im Kostendämpfungspaket das Thema, ist Information der Menschen, die Versicherer, die Versicherten informieren können. Wir haben jetzt etwas aufgenommen, wieder, dass die Versicherer immerhin sagen können, du könntest eigentlich das machen, das ist besser für dich. Aber da haben wir große Themen bezüglich Datenschutz und ja nicht, dass man Leute berät, weil dann hätte man ja das Gesundheitswissen. Da sind wir in der Schweiz viel zu zurückhaltend. Wir sollten mehr Möglichkeiten zuzulassen, dass auch Versicherer zum Beispiel die Menschen informieren können, weil sie ja die Krankenakten kennen. Aber haben auch die Leistungserbringer ein Problem. Sie sagen, dann spielt ihr plötzlich Arzt. Aber hier sollten wir offener werden.
Da spielt natürlich auch wieder die Digitalisierung mit rein. DigiSonte, ebenfalls ein Programm in der Pipeline. Es sind wirklich große Baustellen in der Gesundheitspolitik. Wir nehmen die Verhaltenssolidarität mit auf unsere Longlist in unserem Podcast. Vielen Dank. Und sind jetzt schon am Schluss der Sendung. Ich möchte aber auch Ihnen meine obligate persönliche Frage stellen. Und ich würde Sie bitten, das in einem Satz zu sagen, ganz kurz gefasst. Was bedeutet Gesundheit für Sie?
Gesundheit ist für mich, in Work-Life-Balance zu leben, mit genügend Sport, Schlaf und gesunder Ernährung.
Für mich ist es physische und psychische Gesundheit. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich habe keine Schmerzen und Behinderungen und ich fühle mich auch glücklich und zufrieden mit meinem Leben. Das ist für mich die Rundum Gesundheit.
Herr Edlin, Herr Müller, herzlichen Dank, haben Sie sich die Zeit genommen für unser Gespräch über die Notwendigkeit eines nationalen Krebsplans für die Schweiz und ich würde sagen darüber hinaus. Der Bundesrat wird ihn voraussichtlich im Sommer 2026 verabschieden. Behalten Sie einen achtsamen Blick darauf, dass und wie es in den dringenden Themen vorwärts geht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön waren Sie dabei. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.